Ich habe ein Thema, das mich diese Woche ein bisschen beschäftigt hat. Ich war ein bisschen vermehrt in Retreats in letzter Zeit und nach meiner Rückkehr ist mir sehr stark aufgefallen, der Unterschied zwischen mir und der Welt, die mich umgibt, die Menschen, die mich umgeben, mit denen ich zusammenlebe, wie sehr viel sensibler ich geworden bin auf was in der Welt so geschieht, was uns gezeigt wird, im Fernsehen, in Filmen und wie ich das fast kaum mehr ertrage, teilweise, was ich so mitbekomme und wie meine Mitwelt Mühe hat, das zu verstehen. Also dieses Ausbalancieren zwischen dem, was ich lerne und in der Meditation empfinde, was sich in mir verankert. Und wie meine Mitwelt nicht im gleichen Tempo sich weiterentwickelt und so einen Riesenunterschied sich und nicht mehr wirklich verstehen, sich da reintut. Wie kann ich das handhaben?
Ich frage erstmal noch weiter, ob es auch noch andere Fragen gibt.
Also ich würde mich gerne anschließen. Also mir geht's im Moment ähnlich, weil ich glaube, dass ich recht kritisch bin, was so die politische Situation anbelangt. Ich bin, glaube ich, hypersensibel auf Ungleichgewichte, die ich entdecke in der Welt im Moment. Und fühle mich da auch manchmal ein bisschen alleine. Ja, vielleicht passt es irgendwie zusammen, die beiden Themen.
Das ist ein interessanter Themenbereich. Ich denke erstmal, das bleibt sicherlich eben nicht aus. Das ist eine Erfahrung, die sicherlich viele haben, oder das ist eine ähnliche Frage, habe ich schon öfters gehabt, gerade mit intensivierter Praxis, wenn du viele Retreats gemacht hast, wachsende Sensibilität. Ja, ich denke, gerade bei Retreats kann das gut passieren, längeren Retreats, ne? Wir haben einen auch in gewisser Art und Weise einen sehr sicheren Raum, in dem wir halt uns selbst Aufmerksamkeit schenken können, vielleicht wenn das Gruppenretreats sind, eine Gemeinschaft eben auch gerade von sehr sensiblen anderen Menschen, vor denen wir uns nicht irgendwie schützen müssen. Da kann sich das Herz sehr öffnen. Das kann sehr exquisit sein. Und dann, wenn wir zurückkommen in unseren Alltag, ist das ein bisschen schwierig. Erstmal ist das natürlich nicht falsch. Das ist das Erste. Also das ist zu erwarten. Ne? Das ist nicht ungewöhnlich. Also das Zweite, was mir unmittelbar dazu einfällt, ist, wir sollten natürlich immer so ein bisschen darauf Ausschau halten, was wir im Moment gerade brauchen, um auch unser Herz zu ernähren, ne? In welche Richtung wir uns sagen wir, in ein inneres Gleichgewicht bewegen können, von dem aus wir dann unsere Praxis vertiefen können. Ne? Und da gehören also diese beiden Aspekte dazu, dass unser Herz empfindsamer wird, ist natürlich, wenn das Herz sich mehr öffnet, Verteidigungshaltung vielleicht fallen gelassen werden. Auf der anderen Seite aber auch vielleicht diese Qualität, dass wir mehr inneren Raum halt gewinnen, indem wir halt diese Sensibilität halten können, das, was wir fühlen. Ne? Wir können ja als eine Metapher, eine gefühlte Metapher, können wir das Gewahrsein, unser Bewusstsein wie einen Raum empfinden, ne, in dem unsere Erfahrung stattfindet. Und dazu gehört ja alles, was wir wahrnehmen, ob wir das als äußere Sinneseindrücke empfinden oder als das, was in uns geschieht, unserem Geist, was in unserem Geist geschieht, nehmen wir eben gerade auch etwas wahr, was in unserem Körper geschieht, ne? Emotionen. Und Empfindsamkeit ist ja unser emotionaler innerer Haushalt. Die Gefühle, die wir empfinden, die Emotionen, die wir empfinden, haben immer diese zwei Aspekte, ne? Das ist einmal Gedanken, Geschichten die wir uns vielleicht erzählen oder die unserem Kopf ablaufen. Und dann sind die im Körper empfundenen Muster, also Körperempfindungen. Ne? Daraus setzen sich Emotionen zusammen. Und in dem Bereich empfinden wir natürlich auch unsere Empfindsamkeit. Wenn du sagst, und eine gesteigerte Empfindsamkeit, zum Beispiel nach langen Retreats. Ne? Wir nehmen vielleicht genauer wahr, subtiler wahr und es gibt eine stärkere Resonanz auch in unserem Körper. Also wir empfinden das in unserem Körper natürlich auch, ne? diese Sensibilität. Das ist also, wie gesagt, natürlich und gehört dazu zur Entwicklung unseres Herzens. Also zum einen vielleicht einfach, dass wir leichter in Resonanz gehen, mit dem auch körperlich gefühlt in Resonanz gehen, mit dem, was wir wahrnehmen, mit dem, was wir sehen, dass das vielleicht stärker ist oder einfach, dass wir auch eine verfeinerte Wahrnehmung unserer einfachen gefühlten und emotionellen Reaktionen oder haben zu dem, was uns passiert, ne? Und diese Körperwahrnehmung ist eben auch das, was unsere Gefühlswahrnehmung ist. Unsere gefühlte Wahrnehmung ist ja nicht neutral, unsere Körperwahrnehmung. Wie wir uns fühlen, was fühlen wir im Körper. Das andere ist aber, dass diese Kapazität zu entwickeln, das annehmen zu können, so sein zu lassen, wie es ist. Also eine Beschreibung von innerer Freiheit ginge, denke ich, ungefähr so. Die Kapazität zu vergrößern und zu entwickeln, Dinge so zu fühlen, wie sie sind. Eine Kapazität, die letztendlich nach dem Buddha grenzenlos ist. Es ist interessant, wenn wir das in uns beobachten, weil wir sind dann nicht unbedingt, wir sind vielleicht manchmal ein bisschen, haben mehr die Tendenz in eine oder andere Richtung, je nachdem, was für einen Persönlichkeitstyp wir haben. Aber es ist ja natürlich auch vergänglich und veränderbar. Und es kann sich auch je nach unserer momentanen Laune oder der Tageszeit ändern, wie wir intuitiv Freiheit für uns definieren oder empfinden, wonach wir, denke ich mal, jetzt streben, ne? Als Meditierende, als spirituelle Menschen, als Praktizierende, als Buddhisten. Was ist unsere Vorstellung davon, was Nirvana ist? Manchmal, wenn uns das alles zu viel wird, die Welt oder die Leute, mit denen wir leben, uns auf die Nerven gehen, dann denken wir vielleicht Nirvana mehr so, wie das oft halt in der Popkultur dargestellt wird. Ne? Es ist wie so ein endloser Joint, wo du dann irgendwann so dich wegdröhnst oder gar nichts mehr empfindest. Ne? Ich will nur weg hier, raus aus dem Samsara ins Nirvana. Nirvana, dann muss ich nichts mehr fühlen, kein Leiden mehr. Ne? Der Buddha sprach ja aber von Nirvana oder Befreiung, nicht nur nach einem Ableben oder Verschwinden des Bewusstseins, sondern während wir halt bewusst sind, auch körperlich halt existent. Ne? So als Person oder so ähnlich, wie wir halt jetzt existieren. Also mit allem, was wir empfinden, wenn unser Bewusstsein nicht weggedröhnt ist und unsere Sinne offen sind, wir halt Welt wahrnehmen. Wie kann das sein? Es geht ja nicht darum halt, dass unangenehme Empfindungen einfach nicht mehr stattfinden. Na, auch der Buddha hat sehr viele unangenehme Empfindungen gehabt, sowohl körperlich. Ne? In höherem Alter hat er mehr und mehr mit seinem Rücken zum Beispiel zu tun gehabt. Es gibt, also das ist wunderbar Menschliche eben auch in den Lehrreden, ne? Die ist in den alten, 2500 Jahre alten Lehrreden oder den Aufzeichnungen, die wir davon haben, die auch sehr, sehr alt sind. Wo zum Beispiel eine Geschichte, eine Lehre, die dabei ist, wo der Buddha halt Sariputta, seinen Schüler Sariputta bittet, den Abendvortrag zu halten, weil er Rückenschmerzen hat und er legt sich lieber hin und ruht sich aus. Na, selbst der Buddha. Ne? Und genauso, wenn ihr die Geschichten kennt, also aus die Lebensgeschichte von Buddha, er hat sich ja nach seiner Befreiungserfahrung nicht sozusagen auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Also für eine Weile hat er unter verschiedenen Bäumen gesessen und die Glückseligkeit seiner Befreiung genossen. Aber dann hat er seine Lehrerkarriere begonnen. Ne? Also hatte 45 Jahre seines Lebens damit verbracht, halt umherzuwandern in Indien und Nepal. Und zu lehren und auch einen Mönchs- und einen Nonnenorden aufzubauen mit Schülern, die zwar mit sehr viel Respekt zu ihm aufgesehen haben, die ihm aber auch sehr viel Unannehmlichkeiten bereitet haben. Ne? Wenn man mit Menschen halt in Gemeinschaft lebt oder in Kontakt ist, dann gibt es immer Konflikt. Und der Buddha hat nicht davor zurückgeschreckt. Es ist ihm auch manchmal zu viel geworden. Also es gibt eine berühmte Geschichte, wo er sich einmal für 3 Monate in Selbstretreat zurückgezogen hat, weil er wirklich sozusagen die Nase gestrichen voll hatte von seinen Mönchen. Ne? Trotzdem hat der Buddha dabei nicht sein inneres Gleichgewicht verloren. Das ist etwas, jedenfalls nach den Bezeugungen, die wir von dem Buddha haben. Das hat aber damit zu tun, mit dieser Kapazität des Gewahrseins, also dieses inneren Raumes, Gewahrsein als inneren Raum, in dem wir unsere Erfahrung und auch unsere Sensibilität eben einfach so annehmen können, wie sie ist. Also fühlen können, so wie es ist, uns nicht dagegen verteidigen müssen. Auf Englisch fällt mir das Zitat ein, halt als unlimited feeling. Nibbana nicht als die Kapazität, überhaupt nichts mehr zu fühlen, was sich manchmal vielleicht attraktiv anfühlt, wenn wir in dieser negativen Disposition sind, sondern umgedreht. Die Kapazität, ohne Grenzen zu fühlen, ohne unserem Fühlen Grenzen setzen zu müssen. Weil das ist normalerweise halt das, was auch unsere Freiheit einschränkt. Wir reden natürlich auf natürliche Weise, reagieren wir auf die Eindrücke, die wir haben und unsere Interpretation dieser Eindrücke. Und das hat mit unseren Limitationen zu tun, dass wir nicht einfach ein Gefühl so sein lassen können. Autsch, das tut weh, ist so, aber ist okay, sondern wir reagieren. Ob wir jetzt dann extern reagieren, ausreagieren, ärgerlich werden oder zurücktreten oder sonst was, um das irgendwie loszuwerden, den inneren Druck, oder halt irgendwie innerlich. Aber es sind halt, solange halt die inneren Barrieren da sind, die inneren Konflikte, ist das natürlich, ist das erschöpfend mit der Zeit. Und dann legen wir uns früh schlafen, weil wir erschöpft sind von den ganzen Konflikten am Tag, und dann kommt es in den Träumen wieder. Gehen wir die ganze Sache nochmal wieder durch. Wenn wir das verstehen, also auch um diese Balance, also der Gegenteil wäre natürlich, wenn wir gerade vielleicht im Retreat sind und wir haben ein Hoch und in diesem geschützten Raum unser Geist sich vielleicht auch beruhigt und wir sehr, sehr wunderbare Erfahrungen haben, dann neigen wir vielleicht eher dazu, zu dieser Interpretation des uneingeschränkten Fühlens, weil die Gefühle, die wir haben, sind ja positiv. Da wollen wir natürlich gerne mehr von haben. Dann denken wir, wenn wir an Nibbana denken, vielleicht mehr so an die Befreiung als unlimited bliss, ne? Also grenzenloses Fühlen, aber natürlich nur der angenehmen Gefühle. Ne? Das Problem halt bei dem für uns als eingeschränkte Persönlichkeiten ist halt, dass das grenzenlose Fühlen, die Kapazität des grenzenlosen Fühlenkönns eben alles mit einbezieht, ob es jetzt angenehm ist oder unangenehm. Das ist etwas, was einen befreiten Menschen, jemand wie den Buddha, halt auszeichnet. Und das ist natürlich etwas, was wir halt auch üben müssen. Und das kann man natürlich eben nicht gut üben, wenn wir nur angenehme Gefühle haben, sondern das können wir nur üben, wenn die Dinge nicht so gut laufen. Das ist der Teil Praxis, den wahrscheinlich keiner oder kaum jemand von uns wirklich gerne mag, der aber unumgänglich ist. Ne? Das ist sozusagen das Default Mode auf Neudeutsch. Ne? In der Praxis ist, get me out of this. Wir wollen nicht leiden. Der Instinkt ist natürlich, dass wir versuchen, uns vor dem Leiden zu schützen, indem wir es woanders hinschauen, davor weglaufen oder uns zerstreuen oder es ist übertünchen mit was Angenehmem. Und das machen wir auch nach 20 Jahren Praxis noch. Weiß nicht, ob vielleicht Ajahn Chah nach 20 Jahren hat das vielleicht nicht mehr gemacht. Aber die meisten von uns, also bei mir ist es, entdecke ich halt immer noch genau die gleichen Muster, manchmal sehr extrem. Ne? Aber Praxis und Praxis von Gewahrsein ist eben genau das, ne, in dem Moment, wo wir das wahrnehmen, da sind wir, wo wir sein sollen, ne, in der Gegenwart. Und dann haben wir die Chance, halt das in dem Moment dann nicht zu füttern, sondern einfach nur zu sehen. Und in so einem Fall ist das Wichtige in der Praxis halt eben im Alltag, ist eben genau das sehen zu können und uns in diesen Limitationen auch mit Mitgefühl für uns selber annehmen zu können. Wir sind nicht perfekt, wir müssen auch gar nicht perfekt sein, deshalb praktizieren wir ja. Und das gehört eben genau dazu. Wow, das tut weh. Wie gehen wir damit um, wenn wir uns verletzt fühlen, übergangen, missachtet oder uns jemand anfährt oder, ne? Also die Seite, wenn wir uns verletzt fühlen oder umgedreht, wenn wir es gefühlt haben, wir sind eng mit Leuten zusammen, die nur blödes Zeug reden und wir verschwenden unsere Zeit hier und an all die Sachen, es kann ja sein, dass wir unsere Zeit verschwenden, aber der erste Impuls ist das Interessante zu sehen, ne? Auf welche Art und Weise wir damit umgehen. Oft versuchen wir auf die eine und andere Weise davon wegzugehen oder es zu rechtfertigen. Oft verpassen wir halt diese Möglichkeit, das an sich als Muster einfach erstmal anzunehmen, so wie es ist, um es dann in Frage stellen zu können. Und in Frage stellen heißt, denke ich, in fruchtbarer Weise heißt eben nicht damit dann zu hadern oder zu kämpfen, sondern zurückzugehen an den ursprünglichen Impuls und den Eindruck, die innere Reaktion und das wirklich fühlen zu können. Die Reaktion so weit wie möglich zurückzunehmen. Und einfach zu sehen, okay, das ist Schmerz. Und wie viel Leiden bin ich gezwungen, da rauszumachen? Oder bin ich überhaupt gezwungen, daran zu leiden? Also es ist eigentlich immer wieder eine Einladung, eine direkte Einladung, um die vier edlen Wahrheiten uns zu untersuchen. Und es fängt immer direkt bei der ersten an. Ne? Das ist Dukkha. Ne? Und wo ist die Ursache für diesen Dukkha? In welche Richtung muss ich mich orientieren, um loszulassen? Ne? Wo hört das auf? Kann ich das einfach irgendwie wegmachen, indem ich mir neue Freunde suche oder Verbündete oder noch ein Schokoladeneis esse und diese ganzen Strategien, wir kennen das, ne? Und wir können die nicht einfach abschalten, aber wir können das beobachten und wir können das dann untersuchen und wir können sehen, wie weit die vielleicht manchmal hilfreich sein können, vielleicht sogar notwendig, aber vielleicht auch, wo die Grenzen sind. Und wenn wir es können, am tiefsten geht für mich normalerweise immer tiefer hineinzugehen und genau das zu fühlen, was wir jetzt fühlen. Kompromisslos. Nach meiner Erfahrung ist das die Richtung der Befreiung. Das heißt natürlich nicht, dass wir das immer unbeschränkt tun können. Ne? Wir haben ja eben unsere Einschränkungen. Manchmal gibt es sogar sowas wie hilfreiche Zerstreuung. Wenn etwas zu viel ist und wir können damit jetzt nicht umgehen, dann können wir uns manchmal auch für eine Weile zerstreuen. Das ist okay. Ne? Das gehört dazu, zu den vielen Möglichkeiten, die wir haben, mehr Ressourcen zu entwickeln, um mit unseren Einschränkungen, mit unserem Leiden, mit unserer Sensibilität umzugehen. Manchmal ist es okay, einfach die Nachrichten auszuschalten. Warum gucken wir uns das an? Manchmal ist es vielleicht gut, sich das bewusst anzugucken und schauen, wie wir darauf reagieren. Nicht aus irgendeinem morbiden Leidensbegeisterung oder so, sondern wirklich, um vielleicht damit auch zu üben, zu lernen, wie wir unsere Sensibilität aufrechterhalten können, vielleicht sogar vertiefen, ohne dass uns das runterziehen muss. Wie wir vielleicht lernen können, das sein zu lassen und andere Ressourcen halt einzubeziehen, anzuschalten sozusagen, um dann konstruktiv, ne, positiv damit umzugehen. Die Herausforderung im Moment ist vielleicht eben auch gerade gesellschaftlich mit der Corona-Pandemie und so weiter. Klar, es gibt sehr viel Polarisierung. Wir finden, es gibt sehr viel Leiden rundherum, sehr viel Meinung, sehr viel Leidenschaft. Und das geht manchmal eben mittendurch. Familien, ne, Partner oder Freunde, mit denen wir uns immer verstanden haben und plötzlich merken wir, oh, jemand, der unser guter Freund war oder vielleicht unser Partner ist, auf der anderen Seite der imaginären Barrikade und hat vielleicht irgendwelche auch leidenschaftlich gehaltenen Positionen, die unseren diametral entgegenstehen. Wie gehen wir damit um? Das ist eine gute Frage. Das ist, wenn wir das einfach als Frage akzeptieren, als eine, die wir leben müssen, ist das genau das, was uns tiefer in unsere Praxis auch hineinbringt. Ne? Das ist für mich das Interessanteste, eben auch in dieser Situation. Und jetzt die Corona-Pandemie ist ja jetzt nur ein Beispiel, weil das ist etwas, ist, was alle oder nahezu alle von uns wirklich wahrscheinlich der einen oder anderen Form eben berührt. Man kann nur weniger und weniger sich vor verstecken. Aber das trifft natürlich auf alle Situationen zu. die wir mit anderen Menschen teilen, wo wir nicht einfach in unserer Komfortzone sind, sondern wo Konflikte da sind. Wie gehen wir damit um? Wie gehe ich mit meinen Sensibilitäten damit um? Und mit den Charaktereigenschaften, die ich habe, mit unseren Stärken, unseren Schwächen. Also wir sind damit alle anders. Ne? Wir haben alle andere Strategien. Kann ich das erstmal so sehen, annehmen? Das ist sozusagen das Package, die Persönlichkeit, ne? Die ja hoffentlich nicht total verfestigt ist, die ich eben habe. Das sind meine Sensibilitäten, das sind meine Schwächen. Wie kann ich davon lernen? Das ist für mich auch in dieser Situation das Interessanteste. Wie reagiere ich darauf, emotional, innerlich, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der mir sehr leidenschaftlich seine Meinungen und Gefühle halt darstellt, die aber meinen total entgegenstehen? Was ist meine innere Reaktion? Wie kann ich mit meiner eigenen Reaktion darauf umgehen? Das ist unsere Verantwortung und unsere Praxis. Ich sehe das in mir selber und halt auch um mich herum. Und das kann ja in beide Richtungen gehen. Also wo ich mich vielleicht von anderen getreten fühle, alleine, in der Minderheit und übergangen und vielleicht dumm angemacht oder so. Oder umgedreht, wenn ich den Impuls habe oder dass die innere Sicherheit, dass ich weiß, was wirklich Sache bin und ich fühle mich vielleicht getragen von der Mehrheit und ich mache andere Leute klein. Was passiert da? Was geht da ab? Kann ich das sehen? Kann ich da mehr Kompetenz halt auch entwickeln, halt damit umzugehen auf konstruktive Art und Weise? Also diese direkte Arbeit mit dem, was ich fühle, für mich hat damit zu tun, was ist das Vertrauen in das Gewahrsein, in unsere Kapazität für das Gewahrsein. Ist es, wenn ich dieses Vertrauen habe und darin investiere, heißt das wirklich, dass ich genau dahin gehe. Also loslassen von der Reaktion, die ich hinzufüge und zu dem ursprünglichen Gefühl hingehe und das noch bewusster, noch tiefer fühle und wirklich dem Vertrauen, auch dem Vertrauen, dass ich das kann. Ich kann das einfach fühlen und kann das zu mir sprechen lassen. Einfach indem ich im Hinterkopf oder im Hinterherzen so diese Orientierung, dieses Bewusstsein hat, dass ich weiß, in welche Richtung ich mich bewegen will. Ja, ich will das fühlen. Ich will keine Angst davor haben zu fühlen. Auch unangenehme Gefühle, auch verletzt sein, Enttäuschung, das zu fühlen. Aber ich will halt versuchen, das fühlen zu können, ohne dass mich das überwältigt oder aus dem Gleichgewicht bringt. Was brauche ich dafür in meinem inneren Haushalt? Dafür brauche ich genau diese Sensibilität, das Fühlen und die Kapazität des Raumens, das fühlen zu können, das so sein lassen zu können. Loslassen heißt im Grunde sein lassen. Ist das Loslassen unserer Reaktion. Dann gehe ich tiefer rein. Und dann muss ich mich fragen, was sind in diesem Moment hier gefühlt präsent meine Ressourcen, die mir helfen, das auszuhalten, was ich im Moment gerade fühle. Das ist Praxis, wo wirklich Transformation passieren kann im Moment. Das passiert meistens bei unangenehmen, sehr unangenehmen Erfahrungen, wesentlich eher als bei angenehmen Erfahrungen. Und in den angenehmen Erfahrungen, die können genauso sehr, sehr hilfreich sein. Das Problem ist, dass wir uns da halt einfach blind dann hineintauchen und anhaften und nicht wirklich viel davon lernen, sondern das nur genießen und uns damit eben genau wieder verletzlich machen für die Momente, wenn dieser Inhalt, den wir gerade so, dieser gefühlte Inhalt, den wir so genießen, wenn der plötzlich wieder unangenehm wird, dann, was habe ich jetzt falsch gemacht? Wenn ich richtig praktizieren würde, dann würde mir das nicht passieren. Sag mir den Trick. Wenn ich den Trick haben will, die Technik, damit mir das nicht passiert, das ist eigentlich der Moment, wo die Alarmglocke, so eine kleine Alarmglocke klingeln müsste, wo wir sehen, okay, das ist nur das alte Muster. Wir versuchen von Leiden wegzulaufen. Ich will schon woanders sein, als wo ich jetzt bin. Wenn ich richtig praktizieren würde, dann müsste ich das jetzt nicht erfahren. Nee, wenn ich richtig praktizieren würde, dann würde ich genau das untersuchen, was ich jetzt erfahre. Was immer ich jetzt erfahre, ist genau das, was ich jetzt erfahren muss, weil das ist meine Realität. Nur von der kann ich wirklich lernen. Und das andere ist Fantasie. Also das ist die eine Säule des direkten Arbeitens, Untersuchens, ne, Annehmens, Untersuchens unserer Erfahrung. Die zweite Säule ist halt die kontinuierliche Investition in Ressourcen, gerade im Sinn, da bin ich wieder bei Kompetenzen. Kompetenzen gehören dazu, aber heilsame Eigenschaften. Ne? Das ist wirklich so wie ein bisschen wie der Sprit im Tank, ne, auf meiner Spritörenreise. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich Sprit im Tank habe, sonst bleibt mein Auto irgendwann stehen und dann muss ich schieben. Und wenn die nächste Tankstelle weit weg ist, dann das ist das natürlich sehr mühsam. Ne? Das hat mit Ressourcen zu tun. Ne? Wo ist unsere Anzeige, ne, für den Sprit im Tank? Ne? Da gehören viele Sachen zu, also, die wir uns halt um uns selber kümmern, unser Wohlbefinden, ne? Dass wir auch unsere Limitationen anerkennen. Und versuchen uns auch ein bisschen aufzupäppeln, zu trainieren, anzutrainieren. Und dazu gehören eben das, was der Buddha auch traditionell eben einfach als heilsame Qualitäten halt genannt hat, dass wir die bewusst entwickeln. Unabhängig davon, was jetzt unsere persönliche Situation im Moment ist, ob wir die mögen oder nicht, was für Konflikten wir uns herumschlagen, was vielleicht die herausstechenden Probleme sind, um die wir uns im Moment kümmern müssen, dass wir nicht vergessen, halt nebenbei, dass wir immer die Möglichkeit haben, heilsame Eigenschaften zu kultivieren, wie Großzügigkeit, ne? Toleranz, Kapazität zuzuhören, anderen Leuten zuzuhören, Freundlichkeit. Das ist etwas, was wir immer kultivieren können und was dazu beiträgt, dass wir ein inneres Gleichgewicht, eine innere Stärke halt entwickeln, die uns auch als Ressource dient. Gerade in den Momenten, wo wir mehr an unsere Grenzen kommen oder scheinbar gedrängt werden von unseren Umständen. Ich weiß nicht, manchmal ist das vielleicht sehr bewusst, manchmal verlieren wir das aus der Perspektive, aber wir haben oft, denke ich, die Erfahrung und jeweils die Möglichkeit. Der Buddha hat es auch ganz bewusst empfohlen, fast als Technik, ne, wenn wir wirklich in einer Krisensituation sind, uns zu erinnern an unsere heilsamen Eigenschaften, die wir entwickelt haben. Ne? Das ist etwas, was uns innere Kraft gibt und was uns Zuversicht geben kann, Selbstvertrauen. Und natürlich viele andere Dinge mit zu, zum Beispiel gute Freunde haben, zu wissen, wer sind die Leute, mit denen du deine Probleme teilen kannst, gerade wenn es wirklich hart auf hart kommt. Ne? Wer sind die Leute, denen du wirklich vertrauen kannst? Es ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Und dann halt eben, wenn wir uns das bewusst machen, die Beziehung zu diesen Menschen halt auch kultivieren. Dass uns das nicht nur plötzlich einfällt, wenn wir wirklich eine Krise haben, dann ist es da als ein Netzwerk natürlich. Einfach brauchen wir nicht mal irgendjemand fragen. Hilft es einfach, wenn wir uns an diese Freunde erinnern. Wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Oder wir können uns vorstellen, was würde jemand, ein Freund, es braucht nicht mal mehr im Leben zu sein, ne? Wie würde diese Person halt in dieser Situation vielleicht damit umgehen? So können wir uns sozusagen in unserem eigenen inneren Dialog halt Rat holen. Also das sind alles so ein paar Gedanken, die ich zu den Themen habe. Ich belasse es mal bei diesen und gebe euch das Wort. Vielleicht habt ihr noch etwas dazu hinzuzufügen oder nachzufragen oder sonst jemand anders. Macht das Sinn, was ich gesagt habe? War das in wesentlichen Dingen unvollständig oder möchtet ihr was in Frage stellen?
Ich habe einfach eine Anschlussfrage dazu. Also wenn ich wirklich so ganz tief reingehe und das fühle, das ist so dieser eine Ansatz. Und für mich ist die Frage noch so ein bisschen nach dem politischen Buddhismus. Also wo ist dann der Punkt, wo es wie ein Handeln braucht? Also ohne jetzt zu sagen, ich handle, weil ich es nicht aushalte, oder ich handle, weil ich das Gefühl habe, ich weiß es besser, sondern mehr, weil die Welt es braucht oder weil es adäquat wäre. Also wo wäre dieser Ansatz? Also ist der zu finden oder hast du da was dazu zu sagen?
Gute Frage. Am meisten geholfen hat mir eigentlich gerade bei so Situationen, wo ich mich emotional vielleicht überfordert fühlte oder sehr in die Enge getrieben oder ne, also diese ja unangenehmsten, wo wir uns so am inneren Limit vielleicht auch fühlen, wenn ich genau das machen konnte, einfach damit zu sitzen oder zu sein und das zu fühlen und nicht versuchen, es weniger zu fühlen, sondern mehr zu fühlen, der Wunde Aufmerksamkeit schenken, ne, unser eigener innerer Heiler zu sein. Und natürlich, das funktioniert nur im Beisein und normalerweise auch im Bewusstsein von Ressourcen, weil sonst suhlen wir uns nur in unserem Schmerz und können es dann natürlich dann nur unter Umständen schlimmer machen. Also das wäre, wenn jemand, der zum Beispiel gar keine Meditation hat oder keine Idee von Ressourcen und Gewahrsein, dann wird es natürlich depressiv oder obsessiv und dann ziehen wir uns damit herunter. Ne? Sondern nur auch aus dem Bewusstsein des inneren Vertrauens in die Kraft des Gewahrseins. Eines Gewahrseins, eines Herzens, das über uns als Persönlichkeit hinausgeht und was uns erlaubt, es eben zu fühlen. Das ist normalerweise das, was mich am tiefsten gebracht hat und aus dem heraus dann vielleicht auch die authentischsten, befriedigendsten Lösungen oder Transformationen oder Erweiterung des Herzens halt entstanden sind. Also wenn es eine Lösung gibt, dann ist sie immer in der Situation schon irgendwie vorhanden. Wir müssen sie halt nur finden oder es der Situation erlauben, sie halt sich entwickeln zu lassen. Oder wenn es keine Lösung in unserem Sinne gibt, halt stattdessen eben einfach wirklich, dass du wirklich merkst und eine lebendige Erfahrung davon bekommst, wie viel mehr du bist als das, was du fühlst. Dass dieser Raum, der zulassen kann, wirklich wesentlich bewusster wird. Und größer und kräftiger. Das kann nur passieren, wenn wir uns dem wirklich anvertrauen. Ne? Sonst kann uns das ja nicht bewusst werden, wenn wir dem nicht Aufmerksamkeit schenken. Das ist das eine. Und dann, ja, auch genau aus dieser Haltung heraus, denke ich, kommt normalerweise auch idealerweise die Aktion. Im wirklichen Leben ist natürlich so, dass wir nicht unbedingt immer so tief in die Dinge hineinfühlen, wie es möglich wäre oder fast oder so gut wie nie. Natürlich kommen oft erstmal unsere Reaktionsmuster, unser Persönlichkeitsmuster, die uns auf die eine oder andere Art und Weise halt dazu treiben, auf die eine oder andere Art und Weise mit der Situation umzugehen. Das ist halt einfach so. Manchmal sind wir aktiver, manchmal sind wir passiver. Meine Grundhaltung oder Einstellung ist, es braucht kein Handeln. Okay. Aber das Handeln, ich denke, was du meinst, eben dieses adäquate Handeln, was nicht einfach aus einem, oh, ich muss etwas tun oder so kommt, kann sich, glaube ich, am besten oder am natürlichsten, am adäquatesten dann entwickeln, spontan entwickeln, wenn ich nicht handeln muss. Das ist die andere Seite, die Kehrseite von dieser Überzeugung, sagen wir, die ich habe, die für mich eine gefühlte Überzeugung ist. Also wenn ich sage, es braucht kein Handeln, heißt das nicht, dass ich ein Advokat totaler Passivität bin. Ich weiß nur, wenn es eine freie Handlung ist, dann ist die eben nicht zwanghaft. Dann ist es etwas, was ich tue, weil ich, sagen wir mal, subjektiv das Gefühl habe, das ist die beste Art und Weise, damit umzugehen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich das muss. Also solange wir nicht völlig frei sind, ist natürlich immer noch, natürlich sind immer irgendwelche Limitationen. Wir können nie wirklich total wissen, ob das jetzt das absolut adäquat ist, was wir tun oder nicht. Wir tun halt einfach unser Bestes. Manchmal tun wir ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, manchmal tun wir nichts. Das ist okay. Wir müssen nicht perfekt sein. Sind wir sowieso nicht. Das wissen wir auch. Ne? Aber es ist eigentlich immer eine gute Reflexion, gerade wenn wir eine starke emotionale Reaktion haben. Ne? Ob das auf der politischen Ebene ist oder im Haushalt. Wenn mein Ehemann etwas tut und ich habe plötzlich die Emotion, also hier muss ich wirklich einschreiten. Das einfach sehen, das ist das gleiche Prinzip. Vertrauen, das Gewahrsein, das erste ist, dass ich das erstmal so annehme. Hier ist dieser Impuls. Und das ist alles, was es ist. Es ist ein Impuls. Das heißt erstmal gar nichts. Das heißt nicht, dass es gut ist oder schlecht, dass ich etwas machen muss oder nicht machen muss, sondern es ist einfach erstmal da. Wenn ich das Vertrauen habe, damit zu sein, das sein zu lassen, dann kommt möglicherweise auch irgendwo eine Intuition, und wir müssen nicht immer wissen, ob sie jetzt richtig ist oder nicht, aber ob wir jetzt den Impuls irgendwo kreativ in eine Handlung umsetzen oder eben einfach nur zuschauen und sagen, okay, hallo Impuls, ciao Impuls, ich bleibe in dem Raum. Ne? Aber es ist immer eine nützliche Reflexion, wenn wir Zeit dafür haben, zu reflektieren, muss ich etwas tun? Ich fand das immer sehr hilfreich, wenn ich sage, solange das innere Gefühl da ist, dass ich etwas tun muss, dann ist guter Grund da, das vielleicht in Frage zu stellen oder vielleicht zurückzuhalten. Wenn ich weiß, dass ich nicht tun muss, also nicht reagieren muss, aber kann, dann ist es ja gefühlt halt normalerweise vielleicht etwas sicherer, dann sich selbst grünes Licht zu geben. Wir sind auf einem anderen Terrain, wo wir mehr Kompetenz haben. Die innere Freiheit. Wenn ich die innere Freiheit, Nein zu sagen zu meinem Impuls, dann habe ich natürlich auch mehr Freiheit, wirklich zu reflektieren und sagen, okay, ich muss es nicht tun. Ich kann Nein sagen, aber dann kann ich natürlich, aber will ich es vielleicht tun? Ne? Und dann habe ich eben auch die Möglichkeit zu stoppen, ne? Oder den Kurs zu ändern, wenn ich merke, dass es vielleicht doch nicht so eine gute Idee war. Wenn ich aus dem Impuls heraus handle, dass ich etwas tun muss, da ist natürlich keine Freiheit dahinter. Also weniger Platz zu reflektieren. Oder dann auch im Zweifelsfall halt den Fuß vom Gaspedal zu nehmen oder die Handbremse zu ziehen. Manche Situationen sind halt so, da hat unser rationaler Geist oder die Überlegung, wie jetzt damit praktizieren, gar keinen Platz. Und die Wirklichkeit ist ja eben auch so, wir sind konditionierte Wesen, wir haben Persönlichkeitsmuster und wir reagieren die ganze Zeit. Das ist ja die Tatsache. Also wenn ich jetzt Vorschläge mache oder so mit Praxis, das ist natürlich nur dann anwendbar, wenn wir den inneren Raum haben oder die Geistesgegenwart, die Präsenz, dass uns das überhaupt in dem Moment in den Kopf kommt. Genauso wie, was weiß ich, wenn du dein Kind auf die Straße rennt, hoffentlich hast du dann den Impuls halt direkt einzugreifen. Genauso wie, wenn jemand sagt und du hast einen Impuls, jetzt irgendwie was zurückzusagen, dass der plötzlich die Eingebung sagt, nee, stopp, halt einen Moment. Ne? Dann hast du die Möglichkeit eben zu sehen, aha, muss ich wirklich etwas sagen? Also das mache ich oft, aber das heißt ja nicht, dass es immer gelingt. Manchmal sagt man einfach was und oft bereut man das hinterher. Nicht unbedingt immer, manchmal ist es ja okay, manchmal geht es gut. Ne? Das ist das, so ist das eben im Leben. Ne? Genauso wie wenn du deinem Kind hinterherhechtest und es geht gut und dann glücklicherweise hast du deinem Impuls halt jetzt irgendwie dich unterbrochen. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr beide unter dem Lastwagen landet. Dann war das vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Ne? Aber so ist das im Leben. Wir haben nicht immer die Freiheit wirklich und die Geistesgegenwart, unsere Impulse alle genau zu sehen und den Raum, die Zeit dafür zu haben, das wirklich zu verarbeiten. Ne? Das ist natürlich der Idealfall. In der Praxis, deshalb für mich Praxis, wir müssen es unterscheiden. Das ist sehr wichtig, weil ich glaube, das machen wir gerade auch am besten, ne? Vielleicht nicht nur am besten, aber auch falsch, weil wir auch so rationale Kreaturen sind, dass wir leicht zu so einem Idealismus neigen. Ne? Wir machen uns ein Idealbild, wie es sein sollte und versuchen dann alles richtig zu machen, ne? Und perfekt zu sein und sind konstant frustriert, weil wir praktisch nie perfekt sind. Sobald wir anfangen, über irgendwas zu grübeln und nachzudenken, sind wir schon halb von unserer Erfahrung entfernt und nichts ist perfekt, nichts passt genau zusammen. Gute Praxis für mich ist Orientierung. Also die Ideen, die wir haben, wie zum Beispiel nicht nur impulsiv handeln, sondern dann zu handeln, wenn ich handeln kann, aber nicht handeln muss, ist eine Orientierung. Ideale sind gut zur Orientierung. Ich weiß, in die Richtung liegt Freiheit, möchte ich mich bewegen. Das macht auch Sinn. Wenn wir die Zeit haben, darüber nachzudenken, zu sehen, ja, klar, in dem Moment, wo ich keine innere Freiheit habe, wo ich einfach impulsiv reagiere, weil ich einfach nicht anders kann, dann kann ich nur auf das Beste hoffen. Weil dann habe ich keine Wahl. Ne? Entweder passt das gerade und ich habe Glück, dass ich genügend innere Kompetenzen entwickelt habe, dass ich gerade so etwas mache, was gut genug passt, oder dass meine Kompagnons, die um mich herum sind, oder meine Opfer halt genug Großmut haben und Raum, um das halt zu absorbieren, was von mir kommt und es nicht so viel Schaden anrichtet. Ne? Aber wenn ich die Gelegenheit habe, den Raum habe zu sehen, okay, da ist der Impuls, aber ich muss nicht. Ich kann mir diese Frage stellen, sagen, okay, es fühlt sich genau richtig an, aber hey, ich muss nicht. Dann kann ich nochmal das Ganze überdenken und kann dann vielleicht handeln oder etwas sagen, wenn ich nicht getrieben bin, etwas zu sagen. Und der Buddha hat es ja auch gesagt, also wenn wir jemandem kritisches Feedback geben, hat es so, da gehören so Sachen zu wie der richtige Moment. Das ist schon mal wichtig. Und dafür müssen wir Impuls zum Beispiel auffangen können. Ne? Wenn wir gerade unserem Partner irgendwie kritisches Feedback geben, wenn wir sagen, das ist vielleicht nicht der richtige Moment, sondern wir sollten vielleicht auf einen Moment warten, wo die andere Person empfänglicher ist. Wo wir davon ausgehen können, vielleicht, dass die andere Person nicht gleich reagiert. Und das braucht manchmal eben sehr viel Geduld und auch Bescheidenheit in uns selbst, halt unsere eigenen, vielleicht auch dieses Hochgefühl des, es besser zu wissen, eigentlich Recht zu haben. Ich weiß genau, dass ich Recht habe, ich habe die Information, aber es ist einfach nicht der richtige Moment, das jetzt zu sagen. Warten zu können auf den richtigen Moment. Ne? Die innere Haltung, das ist sehr, sehr schwierig, weil wir oft natürlich mit unserem eingeschränkten Geist auch unsere eigene innere Haltung nicht immer hundertprozentig wirklich richtig lesen können. Oft geht uns das erst hinterher auf, dass wir nicht wirklich aus Mitgefühl etwas getan oder gesagt haben, sondern um dem anderen zu beweisen, dass wir besser sind oder so. Ne? Das fällt uns dann erst hinterher auf und ist dann recht, sind wir peinlich berührt. Aber als Orientierung, ne, das ist idealerweise, können wir erstmal überprüfen, was ist überhaupt meine Absicht? Warum muss ich das jetzt unbedingt sagen? Ne? Ist das, weil ich schon je immer ein Rechthaber bin? Oder ist das wirklich, weil es wirklich nützlich ist in dieser Situation? Ne? Dann die richtige Art und Weise, ne, etwas zu sagen. Halt nicht aggressiv, sondern idealerweise mit einem inneren Gefühl von Metta, von Freundlichkeit. Wenn wir das Kriterium berücksichtigen, dann werden die meisten von uns fast nie irgendwas sagen oder tun. Dann müssen wir sehr lange warten. Wir können nicht warten, bis wir perfekt sind, bevor wir irgendwas tun oder sagen, ne? Sondern dann müssen wir halt akzeptieren, dass das, was wir sagen, dass wir tun, halt eben auch imperfekt ist. Dass vielleicht auch unsere Motivation gemischt ist und imperfekt ist. Ne? Aber wenn wir das sehen und akzeptieren, dann heißt, dann können wir auch Verantwortung dafür akzeptieren. Ne? Dann wissen wir, okay, wir haben das Gefühl, wir müssen etwas tun und wir können nicht warten, bis wir erleuchtet sind. Das ist eigentlich recht nachvollziehbar. Ne? Aber wir akzeptieren dann eben auch, okay, wir wissen, dass es vielleicht nicht immer, dass wir die Retter der Welt sind, die alles richtig machen und wirklich immer besser wissen und richtige Motivation haben, sondern wir alle anderen Menschen versuchen halt auch, irgendwie unseren Beitritt zu machen. Aber wir versuchen es halt so gut zu tun, wie wir können. Und wenn wir einen Fehler machen und erkennen das, dann versuchen wir das zu korrigieren. Ne? Und versuchen halt, bitten um Entschuldigung, wenn wir jemanden verletzt haben, unnötigerweise. Und so, ne? Also das gehört auch eben dazu, zu der richtigen inneren Einstellung, diese Bescheidenheit zu haben, eben zu akzeptieren, dass es gut sein kann, dass ich gerade einen kleinen oder großen Fehler mache, mit besten Absichten. Ne? Aber das ist auch okay. Wir können uns auch erlauben, Fehler zu machen. Durch Fehler lernen wir, ne? Und versuchen das halt das nächste Mal besser zu machen. Weil solange wir diese Orientierung haben, dann lernen wir dazu. Manchmal lernen wir sehr schnell und die manchmal sehr langsam. Ich lerne meistens sehr langsam. Mache die gleichen Fehler immer wieder. Aber ich will die Orientierung nicht aufgeben. Solange ich die Orientierung nicht aufgebe, habe ich jedenfalls das Gefühl, dass ich nicht an Selbstüberheblichkeit zugrunde gehe. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, dass ich Fehler mache. Aber ich bin bereit, das einzugestehen und auch dazu zu lernen. Und das ist das Wichtigste im Grunde.